Harald hat mir meine erste Folie hier gebracht. Da seht ihr noch einmal die Überschrift, die ich letzten Sonntag schon gezeigt habe. Ich möchte mal einen Unterschied zeigen zwischen Ungläubigen oder in der gleichen Gruppe habe ich auch Namenschristen. Darunter verstehe ich die Leute, die, wie das in Deutschland ja üblich ist, die meisten gehören irgendeiner Kirche an. Katholisch, evangelisch, manchmal auch freikirchlich. Ne? Und man ist da reingeboren ist und in den Landeskirchen auch als Kind schon geboren ist. Und die meisten haben auch das Verständnis, wenn ich getauft bin, dann komme ich in den Himmel. Ein grundsätzlich falsches Verständnis. Denn da gehört so etwas mehr dazu, nämlich gläubig zu werden. Sein Leben Jesus zu geben, das ist notwendig. Und dann kann Taufe und alles andere folgen. Aber Jesus hat nicht gesagt, machet Gläubige. Obwohl das ja unser Dienst ist. Ne? Wenn wir mit Menschen sprechen, wenn unsere Gemeinde solch einen Dienst tut, Menschen einlädt, dann machen wir erstmal Gläubige. Aber Jesu Ziel ist, Jünger zu machen. Und das hat er in Matthäus 28 gesagt, gehet hin in alle Welt und machet zu Gläubigen, ne? Hat er nicht gesagt. Machet zu Jüngern und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Daran wollen wir uns noch ein Stückchen weiter hangeln. Wie sieht es in diesen einzelnen Gruppen aus? Und das sage ich nicht, um jemanden zu verurteilen, sondern damit wir uns mal prüfen, wo stehe ich eigentlich? Habe ich nur den Namen, Christ zu sein, zur Kirche in Reda zu gehen, oder wo stehe ich eigentlich? Ne? Dafür sei ich. Und ich muss, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ich prüfe mich selbst daran. Ich habe mich da in dieser Liste, die ich euch zeige, auch wiedergefunden. Und das nicht immer auf der rechten Seite, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also ich lerne auch daraus. Ne? Aber damit wir das lernen, möchte ich erst vorausschicken, da kommen Herausforderungen an uns. Ne? Um Jünger zu sein, gehört einiges, auch an Opfer, Einsatz. Ihr habt heute Morgen schon Zeugnisse gehört, wo solche Einsätze getan wurden. Ne? Aber da gehört einiges auch dazu. Und das tun wir nicht, um einem Gesetz zu folgen, weil die Rederer Kirche das so fordert. Oder weil die Bibel sagt, du musst, sondern es kommt ganz allein darauf, wir wissen, was wir im Lobpreis gesungen haben. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der ist perfekt. So haben wir es Englisch gesungen, ne? Perfekt. Und Jesus ist der Löwe und das Lamm. Er hat unsere Schuld vergeben. Diese Liebesbotschaft, die in unser Herz gefallen ist, das ist der Grund, das zu tun. Ich erinnere mich, als Teenie habe ich mal solch eine Erfahrung gemacht. Wisst ihr, so die Teenager-Zeit ist ja die Zeit, wo man rebelliert. Und manche Eltern haben es nicht ganz einfach oder die Jungen sagen, die Eltern werden dann schwierig. Aber sie müssen durch. Das ist naturgegeben. Sie müssen Erwachsene werden, die dann Verantwortung für sich übernehmen und nicht immer am Gängel der Eltern sind. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber der ist schmerzhaft, oft für die Eltern, auch für die Jugendlichen. Ich kann mich entsinnen, ich habe geknurrt, muss ich heute wieder abtrocknen. Wir hatten keine Geschirrspülmaschine, sondern Mutter stand am Becken und ich musste das Handtuch schnappen. Meine Schwester hatte immer eine Ausrede, ich muss auf Toilette. Und dann war sie weg und ich musste hin. Es gab auch keine Waschmaschine, wie wir sie heute so praktisch haben. Familienhaus hatte jede Woche eine Familie den Waschkeller. Da musste der Wringer gedreht werden, da musste mit Wasser gespült werden, da musste die heiße Wäsche aus das Kalte rübergebracht werden. Und meine Mutter war nicht mal Schultergröße. Also Sohnemann musste in der ganzen Woche Wäsche waschen. Ich habe meinen Freunden immer schon vorher gesagt, da ist nichts, da kann ich nichts unternehmen, ich habe Wäsche. Das war so mein Spruch. Und wisst ihr, mit welcher Begeisterung ich das gemacht habe, ne? Wenn du nicht zu deinen Kameraden raus kannst und mit denen spielen und in den Busch gehen. Du musst bei Mutter die ganze Woche die Wäsche waschen und so weiter. Ne? Ihr kennt solche Geschichten auch aus der heutigen Zeit. Und eines Tages habe ich mal nachgedacht und habe festgestellt, was meine Mutter alles für unseren 4-Personen-Haushalt getan hat. Da mussten 11 bis 13 Zentner Kartoffeln eingekellert werden, damit wir über den Winter kamen. Das Geld war knapp. Mutter musste jeden Pfennig, gab es ja damals noch, umdrehen. Und ich habe beobachtet, dass sie auch noch für die Nachbarin gewaschen hat, damit noch ein bisschen Geld reinkam. Das ist mir als Teenager plötzlich klar geworden. Und plötzlich sah meine Mitarbeit ganz anders aus. Wenn ich sah, dass Mama ans Spülbecken ging, schwupps, Handtuch genommen und Mama geholfen. Keller habe ich ja den Kameraden schon vorher gesagt, dann ist Wäsche, da bin ich nicht da. Aber mir hat es plötzlich auch mehr Spaß gemacht. Es war nicht mehr quälend, Mama zu helfen. Oder wenn ich habe schon vorher gesehen, wenn die Kohlenschütte leer war, dann bin ich schon runter und habe die geholt. Ne? Und Mama, kann ich für dich einkaufen, wenn ich nachmittags aus der Schule da war. Und das hat mir dann auch Freude gemacht. Merkt ihr, diese andere Motivation als Jünger, nicht etwas zu tun, weil das Gesetz es zwingt. Wir als Christen müssen ja. Und wir sind ja die Armen, die immer für die anderen da sein müssen. Wir müssen vergeben und wir müssen die anderen ertragen. Oh, haben wir das auch schwer. Wenn ich auf Jesus schaue, wie wir das im Abendmahl tun, auf das, was er getan hat, was an wunderbaren Verheißungen im Worte Gottes für mich als Kind Gottes da ist, boah, dann geht die Post ab. Unter diesem Grundlage möchte ich das Folgende sagen, wenn da auch Herausforderungen da sind, die etwas fremd kommen. Gehen wir mal auf meinen 4. Punkt. Ach, ich muss jetzt drücken, Harald. Ja. Nehme ich den untersten, oder? Ja, muss ja da hinten, ne? Die Leinwand weiß er nicht. Ich habe immer Schwierigkeiten mit den Dingern. Heute will es nicht. Abschied, du bist so lieb und bringst mir mal, ich sage dir. Also, wir stellen an die Frage, an die drei Gruppen, also vier, ne? Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Und an den unterschiedlichen Antworten, die wir haben, sehen wir ihre Motivation. Ne? So habe ich das aufgelistet. Also die Ungläubigen oder Namenschristen lassen sich von niemand etwas sagen. Das heißt, sie bestimmen. Ne? Was mir gefällt, mache ich. Keiner hat mir was zu sagen. Ist ja heute so auch der Trend. Ne? Früher war mehr so Untertanen gebaren, aber heute sagt jeder, wo es lang geht. Ne? Bei den Gläubigen ist schon etwas anders. Sie sind zwar nur sich selbst verantwortlich, aber sie hören auch auf Gottes Wort. Aber mit Kritik, da haben sie schwer. Wenn man ihnen für ihr Verhalten mal ein mahnendes Wort sagt, oh, dann geht aber das Licht an. Dann kann man oft was hören. Anders aber bei Jüngern Jesu, sie lassen sich korrigieren durch beides. Durch das Wort Gottes, wenn wir es hier im Gottesdienst hören, wenn wir es zu Hause lesen und ich merke, da passt das in meinem Leben nicht. Harald, du hast heute Morgen gesagt, der Heilige Geist spricht zuerst unser Wesen an, wie wir uns verhalten und dann lassen wir uns, wenn wir jünger sind, auch korrigieren. Und das tun wir gleichzeitig auch, wenn Geschwister uns etwas sagen, dann lassen wir uns auch korrigieren. Das ist das Wesen eines Jüngers, dass er sowohl durch Wort und durch Geschwister sich korrigieren lässt. Viele Gemeindespaltungen und Hauskreisauflösung und so weiter, haben ihren Grund, weil der eine oder andere sich nichts hat sagen lassen. Weil er sagt, nein, ich bin anderer Meinung. Das kann man ruhig auch sein, ne? Aber man spricht geschwisterlich miteinander und hört auch korrigierend. Jesus hat das erwähnt in seinen Gleichnissen, Matthäus 13, Vers 33. Da brauchen wir jetzt die nächste Folie. Harald, kannst du das jetzt da unten? Nee, ist ja. Achso. Er will nicht, müssen wir da hinten machen. Da vergleicht Jesus das Reich Gottes mit dem Sauerteig. Kennen wir heute weniger, ist weniger, dass noch Hausfrauen zu Hause Brot backen, aber heute nimmt man, glaube ich, Hefe meistens, aber früher war das so üblich, dass man Sauerteig nahm. Das war der Rest vom letzten Backen, vom letzten Teig, dass ein wenig davon verwahrt wurde und dann dem neuen Teig zugefügt wurde. Die Bibel oder Jesus sagt, das Reich des Himmels gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis alles durchsäuert war. Heimlich bedeutet hier jetzt nicht, dass es, ohne dass jemand es sieht, macht, sondern es geht darum, dass es nur eine kleine Menge ist, das unscheinbar ist. Von dem ganzen Mehl und Wasser, was dazukommt, ist der Sauerteig eine ganz geringe Menge. Fällt gar nicht auf. Mischt sie unter, aber nachdem dann der Teig gegangen ist, ist alles Sauerteig fertig zum Backen für leckeres Brot. Und das sagt Jesus, das sollen Zeugen Jesus sein. Nachfolger sind solch ein Sauerteig, der den ganzen Teig, und das ist unsere Welt, unser Alltag, den sollen wir als Christen mit dem, was wir von Gott zu bringen haben, durchsäuern. Wir haben auch gesagt, jeder wird sich, haben wir gesungen, vor Jesus beugen. Das ist ein Ziel, das kommen wird. Aber wir möchten es, dass die Menschen in Liebe Gott kennenlernen und nicht, dass da Druck ist. Wenn er wiederkommt, muss sich jeder beugen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber wir möchten es weitergeben, dass wir ihn so kennenlernen. Und das tun wir, indem wir von ihm weitersagen. Ne? Unser Leben in der Nachfolge leben. Und das bewirkt immer, dass andere sehen, ja, so wie sie, wie er, möchte ich auch sein. Geschichtsforscher haben festgestellt, dass die Missionierung unseres Landes Europas nicht durch große Mission Nähere stattgefunden hat. Sicherlich gab es irische Mönche, die von Irland her per Schiff so die Küstenregion erreicht haben und dort missioniert haben. Aber das Inland wurde erreicht durch ganz einfache Leute. Die Römer haben bei ihren Kriegszügen immer auch Sklaven mitgenommen. Das heißt, sie haben einfach tüchtige Leute, die Männer, jungen Männer natürlich als Krieger ausgebildet, die mussten dann beim nächsten Kriegszug mithelfen, aber auch Leute, die diesen ganzen Tross unterstützt haben. Es musste ja Verpflegung da sein, es musste Nachschub und so weiter. Und da hat man einfach Frauen und Männer mitgenommen als Sklaven und die darunter waren Christen. Die haben da, wo man sie hin verschleppt hat als Sklaven, haben sie ihren Glauben weitergetragen. Und das war der Anfang der Missionierung hier, der, wir sagen, Germanen sind unsere Vorfahren hier in der Gegend. Die sind durch solche schlichte Männer und Frauen wie du und ich missioniert worden. Nicht diese große Aktion oder was auch immer. Sicherlich hat es auch gegeben, dass Kriege geführt wurden und dann mussten alle den Glauben des Kriegsführenden annehmen, das hat es auch gegeben. Ne? Also da gibt es unterschiedliche, nicht zu befürwortende Dinge. Aber der Kern waren ganz schlichte Leute, die kein Aufhebens von sich und ihrer Theologie gemacht haben, aber die ihren Glauben gelebt haben. Der Glaube an Jesus kann diese Welt verändern. Stellen wir die nächste Frage an diese drei Gruppen. Wo kann man Hilfe von ihnen verlangen? Da sieht man, dass die Ungläubigen zwar auch dienen. Es gibt ganz liebevolle Menschen, nicht, dass ich irgendwas da Negatives sage. Es gibt Liebe, Bewundernswert. Aber oft ist es immer, dass es sagt, das tue ich, weil ich das und das erreichen will. Da hat mir einer zum Geburtstag eine schöne Vase geschenkt. Natürlich schenke ich dann auch eine oder Ähnliches. Ja, Entschuldigung, muss ihm, ja, ich war letztes Mal schon da hinten, aber ja, wenn, damit ihr sehen könnt. Also, die Menschen dieser Welt und Glaubenschristen, Namenschristen, die suchen immer auch ihr Vorteil. Auch wenn sie mal dienen, wenn sie schenken, wenn sie was für andere tun, dann suchen sie immer doch ihr Vorteil dabei. Bei Gläubigen, da ist es so, dass sie ein Glaubensleben führen mit Dienen und Einsetzen, aber sie wägen ab, wann sie es tun. Wenn es gerade ungünstig ist, wenn Gegenwind da ist, wenn Widerspruch da ist, nee, dann halte ich mich zurück, nee, dann geht's nicht. Aber wenn mal Gelegenheit ist, dann diene ich auch mal im Glauben. Für die Jünger Jesu gilt, dienen als Prinzip, grundsätzlich. Ohne, dass ich gucke, was kriege ich dafür, ohne, dass ich frage, lohnt sich das, habe ich Widerstand, Spott zu erleben, sondern es ist ein Prinzip für Jünger Jesu zu dienen. Ich habe mir mal gefragt bei der Stelle, und da können wir weiterschalten, wo können wir eigentlich dienen, ne? Damit das Evangelium weitergeht, dass der Wunsch Jesu, dass alle Menschen gerettet werden, erfüllt wird. Wo kann das geschehen? Und ich habe einfach mal so Beispiele aus unserem Leben. Und wenn hier so eine Fülle da ist, dann erschreckt nicht, wir haben 60 Jahre dafür gebraucht. Ne? Ist so ein Rückblick aus meinem Leben. Wir waren gestern auf der Tagung der Gideons. Ihr kennt diese kleinen Bibeln. Das ist jetzt die letzte Ausgabe, die es mit einer Luther-Heute-Ausgabe gibt. Die wird das nächste sein, die wir kostenlos verteilen. Das tun wir mit Zeugnissen, wenn wir Leuten begegnen, in der Verwandtschaft, Arbeitskollegen, in Schulen, Kasernen, überall dort, wo wir Zugang haben, verteilen wir kostenlos diese kleinen Bibeln. Das Grundgeschäft kommt eigentlich von den Hotels, dass wir in Hotels dreisprachige, hier in Deutschland dreisprachige Bibeln oder besser gesagt Neue Testamente, wo der Inhaber das erlaubt, dann den liefern und in die Zimmer auslegen. Das ist ein, denke ich, ein wichtiger Dienst, Menschen zu erreichen mit dem Worte Gottes. Wir haben also bei den Zeugnissen weitergeben, wenn wir sagen, wir schenken dir ein neues Testament, haben wir bis auf ein, zwei Ausnahmen, die wirklich dagegen waren, immer ein dankbares Entgegennehmen gehabt. Und wir können nur darauf verlassen, was das Wort Gottes sagt, es kommt nicht leer zurück. Und wir rechnen damit, dass diese Weitergabe dazu reicht, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Es ist eine Möglichkeit, als Jünger Jesu zu dienen. Wir haben noch einige andere in unserem Leben. Inge und ich waren im Marburger Kreis. Das ist ein Hauskreis, der auf Freizeiten Menschen zum Glauben führt. Wir sprechen Ungläubige, Arbeitskollegen oder andere Nachbarinnen oder wie weit an und laden sie zu einem Wochenendfreizeit ein, wo ganz klar die Botschaft von Jesus gesagt wird und wo sie Seelsorge in Anspruch nehmen können. Und diese Tagung ist sehr umbetet, das ist das Wichtigste dabei, dass der Hauskreis selbst, der entsendet, wie aber auch in der Zeit, wo die Tagung ist, für diese Veranstaltung gebetet wird. Und wir haben erlebt, dass 80-90% der Angereisten sich vor Jesus entschieden haben. Das ist eine Arbeit, in der wir waren. Wir sind dann da rausgegangen und in eine Gemeinde gegangen, weil unsere Kinder da nicht rein konnten. Da konnte man erst mit 18 mitarbeiten. Das hat sich heute geändert. Und deshalb haben wir gesagt, dann suchen wir uns ein anderes Arbeitsfeld. Oder meine Frau hat in Leiferde, wo wir gewohnt haben, einen Mutter- und Kindkreis, weil wir kleinere Kinder hatten, mit ins Leben gerufen. Und natürlich mit ihrem Hintergedanken. Ich will von Jesus sagen. Ne? Immer in der Situation, wie wir gerade im Alltag sind. Wir haben auch hier in Herzebrock mit unseren Nachbarn guten Kontakt. Wir treffen uns zu allen runden Geburtstagen und einfach, dass wir auch unsere Botschaft mit Leben und mit Worten weitergeben können. Ich habe das bei Russlanddeutschen erlebt, die haben sich gleich abgeschottet. Ich habe gefragt, habt ihr denn Kontakte zu Nachbarn? Nein, die saufen immer und da gehen wir nicht hin. Na, da muss man manchmal auch was in Kauf nehmen, ne? Wenn man den Zugang zu Geschwistern haben kann. Aber wir haben ja einen guten Einfluss. Das ist das Wichtige dabei, bei allen Dingen. Man kann das im Sportverein, im Moment macht meine Frau nur Leibesübungen, aber sie ist ein Zeugnis, auch da. Ich bin Mitglied in der, jetzt heißt es Bündnis C, früher PBC, dass wir auch politische Arbeit machen. Wir versuchen mit unserem Glauben auch in die Politik zu gehen. Auch ein wichtiger Weg. Wir haben unsere Urlaube früher nie so für uns, jetzt als Rentner machen wir das schon, dass wir beide alleine irgendwo hinfahren. Aber eine Zeit davor waren Familienfreizeiten, Fahrten mit Geschwistern, gehörte dazu. Einfach, weil wir auch da im Urlaub unser Leben als Christen, als Jünger Jesu leben wollen. Könnte man jetzt also noch fortsetzen. Wichtig ist dabei, dass wir wissen, was ist mein Auftrag? Wo kann ich wirken? Und da ist nicht wichtig, wie viel Theologie ich weiß, wie klug ich bin und wie viel Bibelstellen ich auswendig kann, sondern dass ich das lebe, was Jesus in mein Herz hineingibt und dass ich das weitergebe. Die Welt braucht es und Jesus sehnt sich danach. Er möchte, dass jeder erreicht wird. Aber er braucht uns dafür, dass wir das tun. Lasst uns noch zur nächsten Frage gehen, die wir an die drei Gruppen stellen. Warum gehen sie ihren Weg? Die Ungläubigen wollen mit ihren guten Taten Ansehen haben. Ja, das wären ganz links die Ungläubigen. Und die Gläubigen wollen mit ihrer Frömmigkeit bei Gott gut angesehen sein. Das ist ja wieder die Frage nach der Motivation, ne? Warum nehme ich manches Schwierige als Christ auf mich? Will ich Gott was vormachen? Er kennt mich doch viel zu gut. Ne? Ihm kann ich gar nichts vormachen mit meiner Frömmigkeit. Sondern er wartet doch darauf, dass ich brauchbar bin für ihn. Und deshalb hören wir von den Jüngern Jesu, sie wollen Gott besser kennenlernen und pflegen deshalb einen innigen Kontakt, eine innige Beziehung zu Gott. Das ist die Grundlage. Papa, was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du, dass ich tue? Was gefällt dir? Das betrifft auch unseren Lobpreis, darüber musste ich vorhin nachdenken. Es gibt ja nicht immer Lieder, die mir gefallen. Ne? Manchmal sind sie englisch, dann kann ich nicht mitsingen, oder sogar iranisch, da kann ich schon gar nichts mitsingen. Melodie geht so ein bisschen ein, aber die Lobpreislieder sollen ja nicht für mich sein, die sollen ja für Jesus sein, ihm sollen die gefallen. Ne? Merkt ihr, da, wie die Motivation liegt, dass unsere Herzen mit, Lieder sind ja nur Hilfsmittel, ne? Dass unsere Herzen auf ihn gerichtet sind, zu wissen, was er will. Jesus hat, nächste Folie, das Reich Gottes jetzt verglichen mit einem Schatz im Acker. Ich habe das mal hier mit einem Bild gemacht. Stell dir vor, du gehst spazieren und plötzlich blinkt da aus dem Acker so etwas Glänzendes. Und du gehst hin, weil keiner guckt, und stellst fest, da ist eine ganz alte Kiste drin, vermutlich hat vor zig Jahren oder Jahrhunderten einer seinen Schatz vergraben. Jetzt weißt du nach Gesetz, wo die Kiste liegt, in wessen Acker, dem gehört er auch. Jetzt da die Kiste rauszuholen, wäre Diebstahl. Und als lieber Mensch machst du es nicht und überlegst dir, wie komme ich trotzdem an diesen wertvollen Schatz? Na, es gibt nur eins, den Acker kaufen. Dann bin ich Besitzer und dann kann ich ihn wieder rausholen. Und so beschreibt Jesus das auch. Der deckt diese, was zu sehen ist, wieder schnell ab und besorgt sich das nötige Geld dazu. Wird das Sparschwein klein gemacht, Bankkonto geräumt, noch Freunde angepumpt, bis er den Preis für den Acker zusammen hat, alles, sein Eigentum sogar noch mit Schulden, gibt er dem Bauern, kauft den Acker und sagt er, jetzt kann ich meinen Schatz ausgraben. Sagt er, so wichtig, sagt Jesus, ist das, was wir in Gott, im Reiche Gottes haben. Dass wir alles dran geben, das zu erhalten. Ein Wert für die Ewigkeit. Jesus hat das unterstrichen, aber er hat dieses Gleichnis an der Stelle erstmal beendet. Und die Leute waren begeistert, ne? Wie wir jetzt diese Geschichte schön gehört haben. Ah ja, ist spannend, so einen Schatz daraus zu holen. Man kann sich das vorstellen und simulieren. Aber was das bedeutet, hat er nur seinen Jüngern gesagt. Steht zweimal in Matthäus Evangelium, dass sie dann in ein Haus gingen und die Jünger fragten dann, Herr, was bedeutet das? Was willst du mit dem Schatz sagen? Und dann hat er ihnen erklärt, was mit dem Schatz ist, was mit dem Ackersmann ist und mit dem Fischernetz, das ich letztes Mal erwähnt habe. Das hat er nur seinen Jüngern ausgelegt, ne? Die Leute haben nur so einen wissenschaftlichen Vortrag, wenn ich das mal so sagen darf, gehört. Aber den Jüngern hat er das deutlich erklärt. Und wenn du so ein Jünger bist, dann wirst du dein Herz aufmachen für das, was Jesus sagt, was das Himmelreich, wie er es nennt, bedeutet. Harald, überschlag mal den nächsten. Ich gebe euch noch meine 10 Punkte schriftlich, gebe ich euch nachher mit, deshalb überschlage ich es jetzt einmal, aber gehe zu einem sehr wichtigen Punkt. Der Apostel Paulus hat uns eine Hilfestellung gegeben, wie wir denn als Zeugen Jesu sehr gut arbeiten können. Und er hat es dem Timotheus, der ja sein junger Mitarbeiter war und der dann eine Gemeinde leiten musste, obwohl er noch recht jung war und auch da eine relativ viele Anfechtung hatte, weil er eben jung war, hat er Paulus einen ganz besonderen Tipp gegeben und der hat sich bis heute nicht geändert. Er hat gesagt, und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das heißt, ich suche mir jemanden, den ich über eine Zeit als Freund betreuen kann. Mit ihm gehe ich so viel wie möglich gemeinsam. Ich investiere mich in sein Leben und er in meins. Und ich sage nicht, oh, das ist kein Gläubiger, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern ich habe auf dem Herzen, ihn zu Jesus zu führen. Und dann merkt man spätestens nach 2, 3 Gesprächen, ob der ablehnend ist. Er sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Ne? Gut, dann wende ich mich einem anderen zu. Aber das Ziel ist, dass er ein Jünger Jesu wird. Das heißt, nach einer Zeit der Betreuung in der Lage ist, genau das zu tun, was ich auch getan habe, nämlich einen Freund gesucht, der wieder einen anderen lehrt. Ich habe das mal mathematisch, ihr seht diese kleinen Zahlen hier nicht so, ich habe das mal so aufgelistet. Wenn ich anfange und ein Jahr lang und das muss nicht immer ein Jahr sein, das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Ein Jahr lang, aber ich gehe mal als Mathematiker davor hin, ein Jahr lang jemanden betreue. Dann ist im nächsten Jahr so, dass zwei Leute betreuen können und darauf sind vier. So könnt ihr das quadratisch hochrechnen und ich habe eine Kurve gemacht. 8 Jahre sind es 256 Jünger Jesu. Weil nicht von nur Gläubigen, sondern sind so viele nach 8 Jahren Jünger Jesu. Nun wird das natürlich unterschiedlich sein. Dem einen gelingt es, mit zweien zu sprechen und einer braucht manchmal 10 Jahre. Ne? Also das ist jetzt nur eine Formel. Aber ihr seht an der Kurve, wie steil die aufgeht. Man nennt sie die J-Kurve, weil sie wie ein J aussieht. So hat Jesus sich das gewünscht, dass wir das Reich Gottes unter uns ausbreiten. Damit es nicht zu lang wird, komme ich zu dem, was ich noch sagen will. Jesus hat noch etwas gesagt, was uns vielleicht in unserer Gemeindekultur, unserer Kirchkultur etwas erschreckt. Er hat nämlich gesagt, neuer Wein gehört nicht in alte Schläuche, sondern da muss man neue nehmen. Er hat dieses Bild, zu seiner Zeit wurde Wein in Ziegenschläuche, ne? Man hatte das Tier geschlachtet und das Fell und das Leder hat man so vorbereitet, dass man es mit Wein füllen konnte. Und die Erfahrungen, die die Leute damals gemacht haben, waren, wenn ich einen Schlauch vom Vorjahr nehme, wo man schon den Wein ausgetrunken hatte, diesen alten Schlauch wieder mit neuem Wein, der sprudelt, der aufbraust, der gärt, fülle, da habe ich nicht mehr lange davon. Da ist bald der Schlauch kaputt und mein Wein ist auch flöten. Dieses Bild, sagt er, gehört zur Arbeit des Reiches Gottes, das er jetzt beginnt. Was war der alte Weinschlauch? Das war der Tempel, wo Priester ihren Dienst taten. Die waren extra ausgebildet, die hatten diese Aufgabe. Gott hatte genau vorgegeben, wie sie gekleidet waren, was sie tun müssten, womit sie handelt, war genau vorgegeben. Und das andere war das Volk. Die kamen mindestens einmal im Jahr, meinetwegen oben von Nazareth, runter nach Jerusalem und waren dann die Gäste da. Die katholische Kirche hat das weiter so gemacht, ich sag mal jetzt so kirchengeschichtlich, dass sie eine Priesterschaft ausgebildet hat. Ne? Sie nennen sie die Kleriker. Und daneben gab es die Laien. Und bis heute ist in der katholischen Kirche ja diese Diskussion, wie viel dürfen Laien in der Kirche mitarbeiten. Ne? Diese Trennung haben die Leute auch bei ihren heidnischen Nachbarn gesehen. Ne? Alle Kulte, die es gab, Baalskult, wie auch immer, es gab Priester und dann gab es noch Prostituierte, die dazugehörten. Und das Rest waren immer Leute, die das benutzten oder die dazuschauten. Und davor will uns Jesus warnen, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern er sagt, ihr seid, jeder von uns, Mitarbeiter. Und letztes Mal habe ich es genannt, Bodenpersonal. Wir sind alle gleich vor unserem Herrn aufgefordert. Es gibt keine Kleriker, keine besonderen Mitarbeiter. Und wir alle sind in dieser Aufgabe, Menschen zu Jesus zu führen. Dass wir einen Gottesdienst haben, wo wir lernen, was das Wort Gottes, was Gott uns aufträgt, das ist wichtig. Aber unsere Woche ist gefragt. Jesus hat genauso gelehrt, aber nicht im Gottesdienst im Tempel, sondern er ging raus, hat den Menschen dort das Wort Gottes gesagt. Ne? Also Lehre ist wichtig, nicht, dass ich plötzlich etwas hier unter den Tisch fallen lasse. Und die Gemeinschaft, die wir als Christen auch im Gottesdienst haben, will ich keinesfalls, ich genieße sie. Ne? Aber unser Blickpunkt muss dahin gehen, dass wir wissen, wir wollen Jünger Jesu sein, die sein Reich weiterbringen. Wir sind dankbar für das, dass er uns erreicht hat. Und wir wollen das, dass andere das auch erreichen. Lauft nach dem Koffer oder nach dem Gottesdienst nicht gleich weg. Ich habe für jeden noch eine Liste, wo ihr meine Auflistung noch seht. Es sind einige dabei, die über die ich nicht gesprochen habe, der Zeit wegen. Aber mit einem Wunsch, ich habe auch solche Frage darunter gestellt, prüft euch mal, wo stehe ich? Ist meine Antwort hier, ist meine Antwort da oder auf der Jüngerseite? Ne? Und ihr werdet feststellen, es gibt noch viel zu tun. Aber ich schließe mit einem Wort, das Joyce Meyer gesagt hat. Sie hat gesagt, ich stelle dann fest, dass ich noch nicht da bin, wo ich hin soll. Aber auch, dass ich nicht mehr da bin, wo ich war. Und das gebe ich euch mit. Der Herr segne euch. Amen.